möchte ich mit einem Liebesbrief starten und möchte dafür, ich hoffe, das klappt, Manfred Siebald zu Wort kommen lassen. Die Älteren wissen noch, wer das ist. Dieser Liebesbrief ist auch schon 39 Jahre alt, aber ich finde ihn immer noch gut. Ich hoffe, das klappt.
Wie soll ich, Liebste, dir nur meine Liebe recht beschreiben? Auch dieser Brief wird, fürchte ich, nur kalt und farblos bleiben. Ach, könnte ich dich nur einmal aus einem brennenden Haus befreien, aus tosender Lava dich reißen, wenn rings auch 100 Vulkane speien, dein schwankendes Schifflein aus brodelnder Brandung ans rettende Ufer führen und im rasenden Fluge aus schwindelnder Höhe den Fallschirm dir rasch reparieren. Wie soll ich, Liebste, dir nur meine Liebe recht beweisen? Am liebsten würde ich für dich rings um die Erde reisen. Ich würde für dich barfüßigen Schritts durch glühende Wüste marschieren und um deinetwillen im ewigen Eis auf einer Scholle erfrieren. Für dich würde ich mich glatt in die dünne Luft des Himalaya wagen und die feuchte Hitze der fiebrigen Sümpfe am Amazonas ertragen. Ich muss jetzt leider schließen, Liebste, denn es ruft die Pflicht. Bis Samstag dann im Park, vorausgesetzt, es regnet nicht.
Ja, das war jetzt ein ganz besonderer Liebesbrief. Und Liebe hat mit Glauben sehr viel zu tun. Da gibt es viele Parallelen, die gehören eng zusammen. Aber äußern wir uns manchmal Gott nicht genauso gegenüber? Was haben wir vorhin schon mal alles gesungen? Mein ganzes Leben gebe ich dir. Ich will dich immer preisen. Ich kann nicht anders, als dich zu verehren. Für immer singt mein Herz dir zu. Und so weiter. Es gibt so viele Lieder, da machen wir Gott eine Liebeserklärung auf höchstem Niveau. Und dann fragt man sich manchmal, halte ich das überhaupt so ein? Stimmt es wirklich? Es klingt ganz toll, aber ist das Realität in meinem Leben? Ich möchte jetzt mal in diesen Text reingehen und zwar, ich habe jetzt mal den Text aus der Periskope genommen, also der, der immer regelmäßig drankommt, also in der Kirchenordnung. Und das wäre jetzt in dem Fall Jakobus 2, die Verse 14 bis 26. Ein kleiner Hinweis. Wer kennt dieses Kreuz da rechts oben? Wer weiß, wo das herkommt? Das ist das Kreuz der Camargue. Und das symbolisiert drei Dinge, die ganz zusammengehören. Ich fand es einfach so toll. Das ist das Kreuz für Glauben, das Herz für Liebe und der Anker der Hoffnung. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und das ist elementar und deswegen habe ich gesagt, das machen wir da rein. Es ist ein relativ langer Text, aber ein sehr schöner Text. Und auch ein nachdenklicher Text. Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Nun könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Gutes. Ihr müsst euch antworten, zeig doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Meinen Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Schön und gut. Aber das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst. Wann endlich wirst du, törichter Mensch, einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will? Erinnert euch an Abraham, unseren Stammvater. Auch er fand vor Gott Anerkennung, weil er dessen Willen tat. Er legte seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar. Hier wird ganz deutlich, bei ihm gehörten Glaube und Tun zusammen. Und erst durch sein Handeln wurde sein Glaube vollkommen. So erfüllte sich die Heilige Schrift, wenn sie sagt, Abraham glaubte Gott und so fand er seine Anerkennung. Ja, er wurde sogar Gottes Freund genannt. Ihr seht also, wir werden nur dann von Gott angenommen, wenn unser Glaube auch Taten hervorbringt. Der Glaube allein genügt nicht. Auch die Prostituierte Rahab ist ein Beispiel dafür, wie ein Mensch durch sein Handeln bei Gott Anerkennung findet. Sie versteckte die Kundschafter der Israeliten bei sich und ermöglichte ihnen auf einem sicheren Weg die Flucht. So wie der Körper ohne den Geist tot ist, so auch der Glaube ohne Taten. Ja, das ist eine spannende Aussage. Der Glaube allein genügt nicht. Aber es heißt doch immer von wegen, auch von Luther, nur der Glaube rettet. Also wenn der Glaube nicht rettet, also retten dann die Werke? Wir hatten das vorhin in der Lesung und da möchte ich nochmal nur einen Vers davor rausnehmen. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Also jetzt habe ich den Glauben, der mir nicht unbedingt was bringt. Ich habe Werke, der mir auch nicht unbedingt was bringt. Aber ich habe die Liebe und die Liebe rettet. Also brauchen wir nur Liebe, um gerettet zu werden? Spannend. Also da ist irgendwas, was irgendwie nicht so richtig zusammenpasst, so auf den ersten Blick oder wenn man es mal hört. Wenn wir aber reingehen und mal schauen auf die Begrifflichkeit, wenn wir mal das Ganze durchdefinieren, was bedeutet was, dann gibt es ein großes Ganzes. Schauen wir uns zum Beispiel die Liebe an. Die Griechen, die haben Liebe aufgeteilt in den Bereich Eros, das ist so diese begehrende Liebe, gehört Sexualität, Partnerschaft so dazu. Es gibt die Philia, das ist die brüderliche Liebe. Also, ich mag euch wirklich alle, ich finde euch wirklich toll, ich trinke mit jedem gerne einen Kaffee. Die Person, die aber vor mir an der Ampel nicht registriert, dass die schon seit gefühlt 2 Minuten grün ist und nicht losfährt, die mag ich da nicht. So, das ist diese brüderliche Liebe. Das heißt, man kommt miteinander sehr gut aus, aber die ist selektiv. Die gebe ich einzelnen Leuten, aber nicht allen. Und dann gibt es noch diese Agape-Liebe. Und um diese Agape-Liebe, um die geht's. Das ist diese bedingungslose Liebe, diese göttliche Liebe, die Gott uns als allererstes entgegenbringt. Das ist die Liebe, wo es in Johannes 3, Vers 16 zum Beispiel heißt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an Glauben, nicht verloren gehen. Das ist diese bedingungslose Liebe, die Gott uns entgegenbringt, die einfach dasteht. Oder wie es dann auch in 2. Korinther 5, Vers 18 heißt, all dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Also diese Liebe ist die Basis, auf der wir gerettet werden. Jetzt gibt es dann Leute, die denken dann, also okay, wenn diese Liebe alles ist, was ich brauche, damit ich gerettet werde, dann war es das ja. Nee, ganz so einfach ist es nicht. Gott hat sich selber seinen Weg gesetzt und diese Liebe hat sich darin richtig gezeigt, dass sein Sohn für uns ans Kreuz ging. Das gehört zu der Wahrheit mit dazu. Die Liebe rettet uns, aber über einen ganz bestimmten, festen Weg und der geht über Jesus. Und hier kommt jetzt der Glaube ins Spiel. Also, es ist die Agape-Liebe da, Gott streckt uns seine Hand entgegen. Wie wenn ich eine Bergtour mache, ich komme nicht mehr weiter, ich bin verloren auf meinem Posten, Und dann kommt der Bergführer und streckt mir seine Hand entgegen. Und diese Hand rettet mich aus dieser Felswand raus und ich bin sicher. Jetzt kann ich unterschiedlich darauf reagieren. Also ich kann in dem Text sagen, ich habe einen Glauben. Und der Glaube heißt, ja, ich sage, ich akzeptiere, da ist ein Bergretter, da ist die Hand und die kann retten. Punkt. Es bringt mir nichts, wenn ich nicht diese Hand ergreife, sondern nur sage, das ist so, dann glaube ich das so auf der einen Seite, aber dieser Glaube hat keine Substanz. Oder wenn andere sagen, ich glaube, es gibt nur diesen einen Gott, dann ist es schön und gut. Aber das wissen andere auch. Der Jakobus bringt ein krasses Wort dafür. Der sagt, hey, selbst die Dämonen wissen, dass es nur einen Gott gibt. Und die haben Angst vor ihm, weil sie keine Beziehung zu ihm haben. Sie haben keine Beziehung zu dieser Agape-Liebe. Also, was bringt es, wenn ich sehe, es gibt diesen Gott, der mir die Hand entgegenstreckt? Diese Liebe wird für mich erst dann greifbar, wenn ich zugreife. Und das ist dann Glauben. Und da wird die Liebe dann tragfähig, wenn ich dieses Angebot Gottes in Jesus annehme. Johannes beschreibt es im Johannesevangelium, gleich im ersten Kapitel so. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Das ist diese Agape-Liebe, die sich nicht nach dem richtet, kann ich dich leiden oder nicht. Nein, die gilt von Anfang an uns Menschen. Und zugreifen ist die einzig sinnvolle Reaktion, wo sich unser Glaube dann darin zeigt. Da gab es ein nettes Buch, manche kennen es vielleicht noch, ist schon etwas älter, aber wirklich toll. Das heißt, Christus in uns, Dynamik des Lebens. Also ich denke mal, es ist mal so ein Teppich gelegt und die anderen Punkte, die gründen darauf und die gehen dann ganz schnell. Weil wenn ich jetzt erlebt habe, diese Agape-Liebe, wenn ich zum Beispiel diese Hand des Bergführers ergriffen habe, dann macht das was mit mir. Also wenn jemand sagt, ja, ich glaube, da gibt es einen Gott irgendwo schon. Oder wenn jemand sagt, also ich mag meine Kirche und ich gehe wirklich an Weihnachten in die Kirche. Die letzten zweimal hat es leider nicht geklappt, da war was anderes wichtig. Aber sonst wirklich, ich liebe meine Kirche. Dann merkt man, da ist nichts dahinter. Wenn ich aber das sehe, und das fand ich bei diesem Wortwechsel so schön, wie der Frank dann das so dargestellt hat, wie er das genießt, hier in der Gemeinde zu sein und im Wort zu sein, diese Gemeinschaft zu erleben, Gott zu erleben hier, dann hat das eine andere Dimension. Dann ist da Leidenschaft dahinter und die hat man abgespürt. Im Vorfeld von diesem Wortwechsel habe ich mich mit der Claudia unterhalten, die das moderiert hat. Und sie hat gemeint, ja, es ist schwierig. Viele von den Leuten, die da sind, die sind engagiert. Die sind ehrenamtlich voll dabei, die machen soziale Arbeit. Da kommen wirklich gute Taten herüber. Das ist nicht unser Monopol als Christen. Das machen viele andere auch. Aber wo ist dann der Unterschied bei diesen Taten? Ich möchte mal so ein Beispiel bringen. Kirchenkaffee. Ich finde es mit dem Kirchenkaffee wirklich toll, weil es gibt nochmal so einen Rahmen, wo man sich gemütlich unterhalten kann, wo man zusammen sein kann und sich austauschen kann. Wenn jemand da ist und Kaffee kocht, weil es ihn freut, dass es den anderen freut, eine Tasse Kaffee zu kriegen, dann ist es wirklich eine ganz tolle Sache und absolut lobenswert. Da möchte ich nichts dazu sagen. Es ist wirklich toll, wenn es diese Menschen gibt, die einfach aus Freundlichkeit so etwas tun. Wenn jetzt aber jemand anders einen Kaffee kocht, weil er einfach diese Liebe Gottes weitergeben möchte, auch in einer Tasse Kaffee, dann hat es eine andere Dimension. Wer dasteht und die Tasse Kaffee bekommt, man sieht keinen Unterschied, warum er diese Tasse bekommt. Er freut sich, aber für den, der es tut, für den hat es eine andere Dimension. Und so werden diese Glaubenswerke zur Beziehungstat. Was aber auffallen würde, wäre, wenn nur Menschen Kaffee machen, einfach weil sie Spaß dran haben, aber die eigentlich Christen sind, diese Taten nicht tun. Dann fällt es auf, wenn man sagt, hey, du bist doch Christ, aber ich sehe an deinem Leben nichts. Das müsst du mit deinem Leben etwas machen. Und dann ist dieser Glaube tot, in diesem Moment. Also ich hoffe, ihr habt vor Augen unsere Wand, die wir da gehabt haben, mit Aufgaben in der Gemeinde, was man alles tun kann. Also ich hoffe, ihr lest es nachher mit anderem Blick durch. Nein, überhaupt nicht. Entscheidend ist, dass wir die innere Beziehung zu Gott haben, die uns dazu treibt, etwas zu tun. Jakobus bringt da zwei Beispiele in seinem Text. Und jeder Jude, wirklich jeder, weiß sofort, um was es geht. Da kommt dieser Abraham. Abraham, Stammvater des Glaubens, Stammvater des Volkes Israel. Und dieser Abraham bekommt eines Abends die Aufgabe von Gott, geh dahin und opfere deinen Sohn. Abraham hat lange mit Gott gelebt, sehr lange. Er hat lang auf diesen Sohn gewartet, der die Erfüllung für seine kompletten Träume sind. Er hat sich was aufgebaut und sein größtes Ziel war, er möchte einen Sohn haben, dem er das Ganze weitergeben kann. Sonst ist alles, was er hier gemacht hat, umsonst und er muss es seinem Knecht übergeben. Der war auch voll in Ordnung, aber er wollte es seinem Sohn übergeben. Er hat auf diesen Sohn zugelebt und dann hat er diesen Sohn geschenkt bekommen. Es war ein gewaltiges, riesiges Wunder und dann kommt dieser Gott daher und sagt, opfere mir diesen Sohn. Und was macht Abraham? Am nächsten Morgen steht er früh auf, nimmt zwei Knechte, seinen Sohn, packt Holz zusammen für das Opfer und macht sich 3 Tage auf den Weg. Das muss brutal gewesen sein. Mit seinem Sohn 3 Tage unterwegs zu sein, immer mit dem Gedanken, wenn wir angekommen sind, musst du sterben und ich muss dich umbringen. Also ich kann mir vorstellen, dass das den Abraham einfach zerrissen hat. Wie kann dieser Gott das von ihm verlangen? Aber er hat diesem Gott vertraut. Er hat gewusst, Gott ist Liebe und das, was er von mir verlangt, muss einen Grund haben. Ich verstehe es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen, ich leide darunter, aber wenn Gott es von mir möchte, dann tue ich das. Wir wissen, es ging gut aus. Wir können diese Geschichte nachlesen, 1. Mose 22, zutiefst bewegend. Er lässt die 2 Knechte zurück, lässt seinen Sohn das Holz tragen und geht hin. Und als er schon das Messer gezückt hat, um ihn zu opfern, gebietet Gott Einhalt und er gibt ihm einen Widder und er kann diesen Widder opfern. Und alles ist wieder gut. Also ihr merkt, in dem Moment war es offensichtlich. Das war richtiger Glaube. Und Abraham hat wirklich verdient, Stammvater des Glaubens zu sein. Es war unglaublich, was er da von Gottvertrauen gehabt hat. Aber der Jakobus bringt noch ein anderes Beispiel. Diese Prostituierte Rahab. Das Volk Israel war unterwegs, das neue Land einzunehmen. Und sie kam vor eine Riesenstadt und die war wirklich gewaltig. Und was macht man da? Man schickt 2 Kundschafter aus, um mal zu gucken, wie stark ist die Stadt? Wie können wir sie erobern? Was ist da möglich? Und es kommt raus, die 2 sind da und diese Prostituierte, die zu diesem Volk gehört, versteckt diese 2 Kundschafter, weil sie weiß, diese Stadt ist verloren, weil dieser Gott, der mit diesem Volk Israel mitgeht, das ist der, der alles dominiert und sie riskiert ihr Leben und das Leben ihrer Familie, um diese 2 Kundschafter zu retten. Hätte es nicht geklappt, es hätte sie alles gekostet. Diese Frau ist dann auch im Stammbaum Jesu dann drin, einfach weil ihr Glaube so markant war. Sie hat diesen Glauben durch wirklich Tapferkeit mit einem unglaublichen Mut untermauert. Ja, wie sieht das heute bei uns aus? Zum Glück stehen wir nicht da und müssen unsere Kinder opfern oder sonst was. Aber wir haben andere Dinge, wo wir Stellung beziehen müssen, wo es plötzlich schwer wird, diesen Glauben zu bezeugen. Ich finde dieses Armband ganz gut. Manche haben das. What would Jesus do? Wenn man dann mal so unterwegs ist und mal so drauf schaut und man weiß nicht zurecht, was soll ich tun? Und dann einfach denke, ja, was würde Jesus jetzt tun? Was würde Jesus freuen, wenn ich jetzt was tun würde? Das ist eine tolle Gedächtnisstütze. Vom Prinzip her ist es so einfach und doch so schwer. Ich muss nochmal an diesen Liebesbrief denken. Es ist alles so leicht gesagt. Ja, aber wenn das Wetter schlecht ist, dann regnet es nun mal und dann wird es im Park ungemütlich. Was haben wir damals nicht alle aus Liebe gemacht, also in der Beziehung, da hat man so viel gebracht. Und diese Beziehung ist so entscheidend auch in meiner Liebe zu Gott, in meinem Glauben. Das kann nicht ohne Auswirkung bleiben, wenn ich diese Gottesbeziehung habe. Wenn ich mit Leidenschaft entdeckt habe, was Gott für mich geopfert hat, dann kann mich das nicht kalt lassen, dann muss das zur Tat werden. Und wenn es nicht zur Tat wird, dann muss ich mich fragen, wo ist denn mein Glaube? Habe ich es wirklich begriffen? Ergreift es mich noch? Ist meine Beziehung zu Gott eigentlich noch intakt? Ist diese Liebe, diese erste Liebe, ist die noch da? Und wenn die nicht da ist, wo ist sie geblieben? Und muss ich nicht schauen, dass ich die ganz schnell wieder bekomme? Jetzt so einen anderen Gedanken, eine Gefahr, die da auch drin ist. Werke ersetzen keinen Glauben. Es gibt ja manche Leute, die hören das so ganz selektiv. Und in vielen Religionen ist es einfach so, man möchte sich das erarbeiten. Ich möchte mir die Nähe zu Gott erarbeiten. Ich pilgere irgendwo hin. Ich pilgere auch ganz gern. Und da gibt es in Santiago eine goldene Pforte. Und zu bestimmten Zeiten, in ganz bestimmten Jahren, wenn ich durch diese goldene Pforte durchgehe, dann habe ich doppelte Sündenvergebung oder sonst irgendwas, wenn ich das und das noch mit dazu mache. Habe ich alles gemacht und ganz ehrlich, ich weiß, ich brauche es nicht. Das ist so unglaublich beruhigend, aber es gibt Menschen, für die ist es unglaublich wichtig, dass sie was tun, weil es einfach unserem Naturell entspricht, vor allem uns Schwaben. Wir möchten uns was erarbeiten, wir möchten was kaufen und dann weiß ich, das habe ich mir verdient. Und in der ganzen Geschichte der Christenheit war es immer so. Schaut euch mal den Petersdom an. Das ist ein unglaublicher Bau. Es hat mich begeistert, es hat mich fasziniert, was dort geschaffen wurde. Und es war ein Wunderwerk zur damaligen Zeit und immer noch. Und damals hat man diesen Bau unter anderem damit finanziert, dass man Ablass kaufen konnte. Ich habe Geld dafür gegeben, dass mir Sünden vergeben werden. Hey, das war doch ein tolles Wissen, aber völlig unnötig. Aber es entspricht unserem Naturell. Und diese Falle ist so offensichtlich und wir tappen immer, immer, immer wieder rein. Das ist so diese Werkgerechtigkeit. Und ich habe das schon so oft erlebt. Ich habe mich mit einem Pastorensohn bei den Baptisten unterhalten, der mir gesagt hat, er kann mit dem Glauben eigentlich nichts anfangen, aber er hat sich taufen lassen, weil bei ihnen in der Gemeinde war es so, wenn du nicht getauft warst, hast du nicht dazugehört. Man hat es also gemacht, um dabei zu sein, um Anerkennung zu bekommen. Und ganz ehrlich, das hat mit dem Gedanke der Taufe nichts zu tun. Oder wir haben das auch bei uns in der Familie. Wir haben einen Cousin, Sandwichkind. Also alle Sandwichkinder, ihr habt mein volles Verständnis, ich bin auch eins. Das Leben eines Sandwichkindes ist nicht einfach. Da ist der Erste da, der ist da, auf den hat man alles projiziert und dann kommt noch einer hinterher, das ist das Nesthäkchen. Die Nesthäkchen, also Michi, die haben alles gekriegt. Und dazwischen ist das Sandwichkind. Und der fällt einfach durch. Der muss gucken, wo er bleibt. Der muss sich irgendwo positionieren. Und das ist nicht einfach. Das zieht sich durch. Und so hatten wir einen Cousin. Ja, der Vater war Gemeindeleiter. Also wie konnte er die Anerkennung seiner Eltern bekommen, Wenn wir alle Kinder gespielt haben, dann hat er sich mit dem Lehrbuch und der Bibel offensichtlich irgendwo hin, wo man ihn auch gesehen hat, hinverdrückt. Und solange alle Spaß gehabt haben, hat er eine Bibel gelesen. Weil auf diesem Wege die Anerkennung seines Vaters haben wollte. Er wollte seine Position im Leben haben. Und offensichtlich hat ihn das vor nicht allzu langer Zeit eingeholt. Er war schwer aktiv in der Gemeinde und jetzt hat er alles hinter sich gelassen. Er hat gemerkt, das war irgendwie nicht mein Leben. Es war Mittel zum Zweck, aber es war nicht mein Leben. Und so alt die Gemeinde ist, so alt ist auch dieses Problem. Es gab damals die Situation Hananias und Sapphira. Damals in der Urgemeinde, da war mordsmäßig was los. Da war eine Dynamik drin, da war eine Erwartung. Alle waren sich sicher, Jesus kommt bald. Jetzt können wir alles aufgeben, wir leben nur noch auf die Wiederkunft Jesu hin. Also das muss eine geniale Zeit gewesen sein. Und dann haben Leute dann ihren, was sie gehabt haben, verkauft und haben das der Gemeinde zur Verfügung gestellt, weil sie brauchen es ja eh bald nicht mehr, haben sie gedacht. Und das hat mordsmäßig Anerkennung gegeben. Und sie haben ein Ansehen im ganzen Volk bekommen. Und da war dieses Ehepaar, Hananias und Sapphira. Die haben auch einen Acker verkauft und haben das Geld gehabt. Und haben gedacht, ja, ist ganz schön viel. Das wissen die Leute ja nicht, wie viel das ist. Das weiß ja nur der den Acker gekauft hat und wir. Und mit dem Geld können wir uns doch selber auch noch was leisten. Eigentlich haben wir uns das doch auch verdient, dass wir uns von diesem Geld etwas gönnen, etwas leisten. Jetzt geben wir einfach einen Teil, die wissen das ja nicht, und sagen, das war der ganze Acker. Gesagt, getan, ihr könnt es nachlesen, beide haben es nicht überlebt, diese Lüge, diese Lebenslüge, diese Glaubenslüge, die Situation, wo sie gedacht haben, ich tue jetzt ein Werk, damit ich gut dastehe. Ich will auch diese Anerkennung wie all die anderen. Ja, diese letzten drei Beispiele sind irgendwo zutiefst menschlich. Sie wussten, um was es geht. Und was hat sie daran gehindert? War es zum einen so der Stolz? Ich will mich nicht selber aufgeben. Ich will der Herr meines eigenen Lebens bleiben. Sind es die eigenen Wünsche, die da sind, die ich nicht aufgeben möchte, wo ich sage, nee, diesen Bereich, das will ich für mich behalten. Das gehört mir. Ich gebe Gott wirklich einen Teil ab. Das soll seinen Teil haben, aber das will ich für mich behalten. Oder ist es der eigene Triumph, dass ich sage, ja, das habe ich geschafft. Ich ganz alleine, aus meiner Kraft, mit meinem Wissen, mit meinem Können, da will ich auch die Anerkennung dafür haben. Ja, und manchmal ist es auch die Familienkonstellation. Das habe ich schon so oft erlebt, da ist irgendeiner in einer wichtigen Position und da müssen die Kinder aber auch funktionieren. Da müssen die Kinder auch vorbildlich sein, die müssen früh in der Mitarbeit drin sein, die müssen da und da mit dabei sein. Aber wenn sie es nicht gern machen, dann passt es auch wieder nicht. Ja, ich möchte nochmal zurückgehen zu diesem Kreuz aus der Camargue. Nun bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Das ist ein harmonischer Dreiklang. Die drei gehören einfach zusammen. Wenn eins davon fehlen würde, klingt es nicht mehr so schön. Und dieser Dreiklang, der kann unglaublich Großes in uns bewirken, in unserem Leben, in unserer Ausstrahlung. Und mit diesem Dreiklang wird selbst das allerkleinste Werk bedeutungsvoll. Amen. Wir haben jetzt noch eine kurze Zeit der Stille und dann bete ich mit uns. Herr, ich danke dir für deine Liebe, für deine Liebe, die uns bedingungslos gilt, jedem Einzelnen von hier. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wir täglich nachdenklich drüber sind und uns überlegen, wie schmeißt unsere Beziehung zu dir? Heißt so schön, deine Hand zu ergreifen, und wenn wir sie nicht ergriffen haben, dann wäre es einfach schön, wenn wir erleben, wie toll es ist, diese Hand zu ergreifen, deine Liebe anzunehmen und einfach zu erleben, was es bedeutet, in deiner Kraft zu leben. Herr, du hast uns deinen Geist gegeben, und im Glauben zu dir kommt diese Dynamik in unser Leben, Christus in uns, diese Kraft, die nicht untätig bleibt. Herr, so wollen wir auf dem Weg zu dir sein, mit dir, erfüllt von deiner Kraft, mit einer tätigen Kraft.